schlecht bist du.
Wollen wir kurz sagen, was wir schon einen echt schlechten Intro gehabt haben, ist immer einen besseren.
Ja, ja.
Weil ich hatte zweimal mich aufgenommen und deine Spur gar nicht.
Perfekt.
Das liegt an dieser katastrophalen User Experience von Reaper.
Nee, nur weil du einfach schlecht bist.
Ich gehe mit Cubase tagtäglich um, als wäre es meine
Wie hast du mich überhaupt eingepegelt?
Gar nicht.
Ach ja, sehr gut.
Ja, gar nicht, deswegen bist du jetzt auch Feuerrot, aber ich glaube, das liegt an einem Lacher am Anfang.
Ja, das liegt an einem Lacher. Normalerweise bin ich ja nicht so laut. Nee, okay.
Normalerweise hast du keinen Humor.
Was? Hallo und willkommen zur 34. Folge Code Culture Podcast. Hier ist wieder der beste Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit in ganz Pfaffenhofen an der Ilm. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir arbeiten beide bei Excentra und sind dort Programmierer, hat man früher
gesagt. Die besten
Programmierer.
Softwareentwickler. Developer. Entrepreneurs.
Nee, Entrepreneurs immer nicht.
Ach so.
Was hast du denn diese Woche so gemacht?
Jeder ist Entrepreneur.
Ja. Entrepreneur seines eigenen Lebens.
Ja, genau.
Das schreibt man dann am besten in sein Facebook-Profil oder so.
Was ich letzte Woche gemacht habe, ich habe Ark gespielt, mich noch mehr drüber aufgeregt, weil das Spiel einfach kompletter Müll ist. Kauft euch nicht die Epic Games Version von Ark. Man kann keine Mods damit spielen, es ist einfach schlecht und man kann auch zu keinen Servern connecten, es ist alles kacke.
Aber okay. Du hast jetzt einen eigenen, oder du willst ja einen eigenen Ark-Server aufsetzen?
Genau, am Freitag geht's los. Mit ein paar Kumpels, da freue ich mich schon drauf. Da zocken wir dann auf dem Ark-Server, auf der Ragnarok-Map. Das wird geil.
Das wird toll. Ich hab nicht Ark gespielt, sondern ich habe Oper angeschaut. Beziehungsweise
welche
genauer. Ja, genau, welche Oper denn? Es gibt ja gerade wegen der Pest keine Oper. Normalerweise gehe ich gern mal in Ballett oder Oper. Und die Bayerische Staatsoper, die hat sich gedacht, sie machen mal unter operlive.de regelmäßig montagabends Live-Übertragungen und das war echt mega nice. Also ich muss wirklich sagen, normalerweise ist es oft so, dass so bei Live-Übertragungen die Kameraführung echt eine Katastrophe ist und das war da echt gut. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist den kleinen Humor, den sie damit eingebaut haben. Warst du schon mal in der Oper?
Nein.
Weißt du, was an der Oper echt massiv nervt?
Handys.
Ja, und was noch?
Opas.
Ja, Husten.
Genau, das Gemurmel, wollte ich damit sagen.
Irgendwelche Bonbons, die in epischer Breite ausgepackt werden. Und die haben sich gedacht, hey, um dieses Erlebnis auch zu Hause anbieten zu können, machen wir so eine kleine Soundmaschine unterhalb von dem Videoplayer, wo man Bonbons auspacken kann, wo man sich Gemurmel einspielen kann, Handy klingeln, Huster, Türknallen. Türknallen ist auch super. Also Türknallen der Oper ist
zum Beispiel. Perfekt.
Genau, dann mach mal das Bonbon. Das ist mein
Warte, okay.
Ah, super, genau.
Ich hoffe, man hat es gehört.
Auch lange genug ausgepackt, das ist ganz wichtig.
Auch Gebuhe, geil.
Ja, wenn es dann doch nicht so gut war, aber es war tatsächlich gut. Also Respekt, ich glaube, das war sogar das Bayerische Junior Ballett. Haben sie ganz gut gemacht. Höhepunkt war der Rachmaninoff. Sehr zu empfehlen.
Finde ich sehr lustig.
Oper live und es lohnt sich alleine schon, um irgendwie Handy klingeln und Tür knallen. Huster und Klatschen und Buß einzu. Sehr gute Tür.
Sehr cool, ja.
Unbedingt machen.
Coole Idee.
Und wenn ihr, wenn Corona vorbei ist, einen Euro verdienen wollt und dann in der Staatsoper den Einlass macht, dann lasst bitte die Tür nicht knallen. Das ist echt so mega nervig.
Genau, dann kommen wir gleich zu den News.
Nein, wir haben noch was gemacht heute.
Echt?
Ja,
ja, Clubhouse, ja klar. Hast du das da reingeschrieben? Ich sehe das nicht.
Ja, habe ich reingeschrieben.
Ach, sehr gut.
Wir haben einen Clubhouse-Raum aufgemacht.
Ja, das war aber auch nicht der Rede wert. Also es ist genau eine Person gekommen die kennen wir auch persönlich.
Genau, gleich zum Speaker erhoben.
Genau.
Und
hatten wir einfach so einen schönen Talk mit dem.
Genau, ich fand es jetzt nicht. Also ich hätte gehofft, dass man mehr gepusht wird, wenn man es zum ersten Mal überträgt.
Ja.
Das war jetzt nicht der Fall.
Nee. Ja, also machen wir vielleicht nochmal, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Also,
ihr habt es verpasst an der Stelle, ne?
Genau, also wenn ihr uns Clubhouse hören wollt, dann folgt uns einfach. Wir haben unsere Handles nochmal in die Shownotes gepackt. Und wenn da nächstes Mal auch keiner mehr reinkommt, dann ist der Hype auch schon vorbei.
Genau, wenn ihr jetzt keinen Bock, wenn ihr bei Spotify seid und keine Shownotes habt, Lukas Rott mit C und 2 T einfach zusammengeschrieben.
Genau, ich heiße D135 als R43.
Genau, das ist dann doch ein bisschen schwieriger, aber ja.
Ja, heiße ich so? Ich glaube, ich heiße so.
Oder? Ich glaub, du heißt so, ja.
Ja, ich glaube, ich heiße so. Ja.
Wie sehe ich eigentlich gerade aus?
Keine Ahnung, wie du aussiehst. Ich hab, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast immer noch deine Bad Hair Day Mütze auf.
Genau.
Aber du machst es nicht mehr den Fehler, die Kopfhörer über die Mütze zu ziehen, weil dann nämlich das Übersprechen von deinem Monitoring-Sound nicht mehr so
richtig
stark ist. Sehr gut gemacht.
Ja, habe ich mitgedacht. Ja, sieht es gut aus?
Nee.
Nicht?
Nee, leider nicht. Ich bin echt froh, dass du hinter diesem Schallschutzding bist.
Okay, das sieht echt kacke aus.
Das sieht nicht so gut aus. Hast du jetzt dein Handy als Spiegel
verwendet? Ja, habe ich.
Das sieht nicht so gut aus. Also, danke für den Schallabsorber.
Danke Gesicht. An den Schallabsorber. Kommen wir zu den News.
Es ist übrigens ein guter Schallabsorber. Wollen wir den mal picken? Oder den mal als No-Code der Woche
machen? Ja, mach.
Ja, also das ist ein, wie heißt dieses Ding? Ich schaue mal kurz nach.
Mach das doch, wir nehmen das, du hast doch schon einen No-Code der Woche. Mach das doch dann später.
Stimmt, dann kann man das später machen. Ja, es ist eine gute Sache.
Mann,
dann, wo wollen wir weitermachen? Mit den News.
Richtig, die ich jetzt zum dritten Mal announced habe.
Echt?
Ja.
Sollen wir danach drei Kapitelmarken machen?
Nein.
Gut, dann kommt.
Jetzt kommen wir zu den News. EU-Abgeordnete zu Tracking im Internet.
Ja, was sagst du denn zu Tracking im Internet?
Finde ich nicht geil.
Ja, finde ich auch nicht geil. Ein sehr gutes Interview in meiner Lieblingszeitung. Der Tageszeitung, da hat die Frau Gese, ihres Zeichens grüne Abgeordnete im EU-Parlament.
Heißt sie nicht Gies?
Gies.
So wie im Englischen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist
die Mehrzahl von Goose?
Nee, ich glaube, das ist nicht.
Gänse?
Nee, ich glaube, das ist eine Gese. Ich glaube, das ist eine Alexandra Gese, die kommt bestimmt irgendwie aus Deutschland. Ich glaube,
ach so.
Ich sage jetzt mal Gese zu ihr, Alexandra Gese. Die hat sich interviewen lassen und hat dort eine Initiative vorgestellt, dass das Tracking und insbesondere das Anlegen von Shadow Profiles verboten werden soll oder anders, dass der Benutzer, also du und ich und wir alle, die Möglichkeit haben sollen, uns davon zu opt-outen. Und das finde ich eigentlich relativ gut.
Das finde ich auch ziemlich nice.
Weil mir geht dieses Tracking gehörig auf den Zeiger.
Also können die vielleicht auch noch abschaffen, dass man auf jeder Kackseite diese Cookies machen kann?
Die Cookie-Binde?
Das ist ganz schlimm. Also
dann habe ich nochmal einen Code der Woche heute, wie man die Cookie-Binde los wird.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott, ja, bitte. Bitte.
Dann mache ich das als Code der Woche,
ja.
Die Cookie-Binde loszuwerden. Aber grundsätzlich fand ich das sehr spannend, wie tief drin die Frau Gese in diesem Thema ist und auch die ganzen.
Wahrscheinlich ist sie halt hart betroffen.
Ja, vermutlich, weil sie wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Bio-Artikel angeboten bekommt und da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hat.
Natürliche Öle,
Essential Oils.
Ja, genau.
Und so ähnlich ist es ja für uns alle. Also irgendein Werbenetzwerk meint auch, ich sei irgendein Filmkomponist und bietet mir irgendwelche lustigen Samples an. Das ist einfach, ich finde es nicht in Ordnung, dass Firmen, die mit Werbung ihr Geld verdienen, von mir mehr wissen als wahrscheinlich meine Familie, meine Freunde. Das muss nicht sein und deswegen.
Ja, ich weiß aber schon ganz schön viel über dich.
Also. Ja, aber du weißt jetzt ja nicht, welche Samples ich wie lange angeschaut habe, welche Samples.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich ganz gut und ich glaube, das würde auch ganz stark dazu beitragen für eine Demokratisierung des Werbemarktes, weil sind wir mal ehrlich, die Firmen, die am meisten über uns wissen, sind Google und Facebook und deswegen können die sich auch auf dem Werbemarkt am deutlichsten behaupten. Und
das stimmt.
Deswegen ziehen sie dann auch über die Netzwerkeffekte, die davon ausgehen, die meisten Werbekunden an, was dann wiederum zu einer starken Monopolisierung des Werbemarktes führt, was dann wiederum dazu führt, dass andere Medienangebote keine Werbung mehr bekommen. Und das ist keine gute Entwicklung. Also thumbs up für diese Initiative. Ich hoffe, da wird was draus und ich hoffe, dass es nicht so lange braucht wie die DSGVO. Ich glaube, die war 8 oder 9 Jahre unterwegs. Vielleicht schaffen wir das viel ein bisschen schneller.
Wo ich hoffe, dass es nicht durchkommt oder zumindest nicht in einem schlechten Ausmaß, ist Artikel 17.
Ja, aber der wurde doch jetzt beschlossen. Also ich glaube, dass die Bundesregierung.
Ja, er wurde beschlossen, aber die können den Gesetzesentwurf noch abändern. Also bis Juni muss er beschlossen sein.
Ich glaube, das Kabinett hat schon zugestimmt. Also ich glaube, das Ding ist durch.
Echt? Ist es schon komplett durch? Ich bin mir nicht sicher. Also das geht irgendwie direkt die ganze Zeit hin und her.
Ja, also es wird
wahrscheinlich. Also hier stand aber auch drin, dass es nochmal. dass erst im Juni darüber abgestimmt wird.
Ah, okay, danke, da steht es tatsächlich.
Ja.
Wird nun vom Bundestag beraten und muss für die EU-Vorgabe bis spätestens Juni beschlossen werden.
Genau, also worum geht's denn da drin? Kann sich auch noch, es geht um eine Urheberrechtsreform eigentlich.
Genau, und die wurde auch wiederum, ähnlich wie jetzt die Initiative, die wir gerade vorgestellt haben, die ist jetzt schon quasi als Vorgabe von EU, von EU-Seite beschlossen. Das heißt, genau. Da gilt es jetzt, die Sache umzusetzen. Und das versucht jetzt unsere Politik.
Übrigens, Artikel 17 war vorher Artikel 13. Ich weiß nicht.
Ja, da hat man einfach verändert, weil irgendwann kam, wir sind so ein schlechtes Licht.
Genau, dass
man
ja, gesagt, genau. Hey, das, ja, lass ihn mal lieber als Artikel 17.
Dann sind die ganze Demos auch weg.
Ja, war quasi auch so. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Demo dabei wart. Wenn ihr sehr internetaffin seid, hätte ich euch dazu geraten auf jeden Fall. Ich war dabei.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen weniger kritisch als du, weil ich kenne auch die Seite, Musiker zu sein und zu sehen, wie YouTube einfach mir kein Geld gibt.
Also so, finde ich, ist es auch überhaupt nicht mehr. Ich finde, YouTube hat schon sehr viel unternommen, um Urheberrecht. Ich meine, die haben das beste System, um überrechtlich geschützte Inhalte, vor allem Musik, zu erkennen, entwickelt. Und das funktioniert auf deren Seite. Content ID.
Ja, es stimmt schon, dass die Mechanismen sind okay. Ich glaube eher, dass, und da bietet diese EU-Vorgabe auch ordentlich Spielraum, dass es eben auch zu einer Entlohnung kommt. Und ich glaube, in der Musik ist es, seitdem es die Regelung mit der GEMA gibt, halbwegs okay. Halbwegs, sage ich da, weil es ist auch jetzt nicht, es ist lange nicht so gut bezahlt wie jetzt in Radio Airtime. Aber in Sachen Filmen, und ich glaube, gerade für die Filmwirtschaft war es noch nicht optimal. Und das wurde jetzt nachgeholt. Und das ist jetzt in dem jetzigen Gesetzentwurf ein bisschen besser geregelt. So kann man es, glaube ich, sagen. Wie viele Minuten sind es?
Besser geregelt, naja.
Bagatellgrenze von 15 Sekunden, dann alles drüber ist dann halt URV, Urheberrechtsverletzung.
Ja, und dann macht man irgendeinen Edit von irgendeinem Film, das dauert eine Minute und dann, ach ja, ist ja copyrighted Content. Ja,
es gibt Ausnahmen. Schade. Es gibt Ausnahmen für Satire oder für Persiflage und es gibt Ausnahmen für was war das, wenn es mal so zusammen irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Trailer-Shows oder sowas, da gibt es Ausnahmen. Aber ich finde es.
Ja, aber was auch sehr interessant ist, was es in Amerika gibt und hier nicht, ist dieser Fair Use-Paragraph. Also, ja,
aber der ist windelweich. Also, wenn ich daran denke, was in der Wikipedia alles als Fair Use drinsteht, da
kann ja. Ja, aber man kann ja nicht mal vor Gericht gehen und sagen, das ist Fair Use. Würdest du jetzt sagen, ich analysiere zum Beispiel einen Movie oder ich. CinemaSins. Das ist doch zum Beispiel, ich zitiere den Movie und ich nehme Szenen daraus und ich kommentiere die und mache damit transformative work. Das würde jetzt nicht gehen.
Nee, das würde damit nicht gehen.
Ja, also in dem Moment, das ist doch Kacke.
Weiß ich nicht. Also,
wie kannst du mir denn da nicht zustimmen?
Naja, die Filmfirmen, die bringen ja extra für solche Dinge Trailer raus. Und die Trailer sind dann in der kreativen Zusammenstellung, wie es der Regisseur, wie es der Produzent gerne hätte.
Achso, und dann darf man aber selber kreative Works auf was anderem nicht mehr machen.
Ja, also, sehe ich tatsächlich so. Also,
ja gut, dann darfst du auch keine Melodie benutzen, du darfst keine Samples benutzen. Ist ja von dem originalen Artist. Stimmt, Transformative Work, kompletter Bullshit. Was ist das denn?
Ja, finde ich so schon richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, was Bushido mit den Tracks von Dimo Borgir gemacht hat, da ist null kreativer Input drin. Der hat dieses Ding gesampelt und darauf gerappt. Das ist nicht okay, dass da der ursprüngliche Urheber nicht dafür bezahlt wird. Das ist es nicht.
Okay.
Just my two cents.
Ja, okay, da haben wir verschiedene Meinungen. Also ja, wenn man halt kreativ ist und irgendwas Cooles aus einem Film macht oder aus irgendwas anderem, was urheberrechtlich geschützt ist, dass das dann einfach gelöscht wird, finde ich nicht okay.
Ja, ich glaube, da kommen wir aus einer unterschiedlichen Schule. Ich mache hauptsächlich Musik und kreative Arbeit, die komplett original ist, from scratch. Und es gibt
ach, laber keinen. Das ist überall von irgendwo irgendwie geklaut.
Ja, aber nicht das Artefakt an sich. Also ich nehme jetzt ja nicht eine bestehende Aufnahme und mache die dann und stompe die zusammen auf ein Sample und pitche dann dieses Sample durch die Gegend. Das mache ich nicht.
Ja, aber das macht ungefähr. Und was ist denn so schlimm daran, wenn man daraus geile kreative Work macht? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, es gibt Kenny Beats, es geht nicht darum,
diese Work nicht tun zu können. Es geht nur darum.
Doch, natürlich, man kann die dann nicht mehr tun.
Du kannst sie nicht veröffentlichen. Du kannst sie nicht veröffentlichen, ohne die Rechte zu besitzen.
Ja, das finde ich in Ordnung. Ach so, okay.
Aber das finde ich komplett in Ordnung.
Ja, finde ich nicht.
Dann sind wir da zum ersten Mal tatsächlich unterschiedlich.
Ja, das finde ich also gut. Das,
mehr Dissens in Code Culture.
Ja. Artikel 17 abschaffen bitte.
Nee, ich möchte nicht, dass andere Menschen meine und die Werke anderer beliebig ver- und bearbeiten können. Möchte ich nicht.
Okay, ja.
Der Herr Bezos ist zurückgetreten. Oder wird zurücktreten.
Echt?
Ja, tatsächlich. Wer ist denn der Herr Bezos?
Ja, wer den nicht kennt, der hat eindeutig die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ich glaube, es ist der reichste Mensch der Welt, ist das? Ist
nee,
es
nicht mehr. Nicht mehr.
Wer wurde denn der reichste Mensch?
Bill Gates, glaube ich.
Bill Gates wieder hat ihn überholt. Also die liefern sich ständig in Kopf-an-Kopf-Rennen. Er ist tatsächlich der Gründer von Amazon. Also er hat in der sprichwörtlichen Garage dann angefangen, die Bücher zu verkaufen und hat Amazon, das muss man schon neidlos anerkennen, zu wahrscheinlich dem wichtigsten Player im Internet aufgebaut. Also ich glaube,
ach ja, by the way, ich möchte nochmal drauf eingehen, auf das vorherige Thema.
Warum denn?
Weißt du noch, in meinem Song, da haben wir doch diesen Kurzfilm zitiert.
Ja, das dürfte man dann auch nicht.
Ja, kennen. Geil, oder?
Ja.
Ja, das ist so ein lächerlich, ja, mach weiter.
Wo waren wir? Wir waren bei AWS, genau. AWS ist letzten Endes, denke ich, schon eine ganz starke Transformation des Internets. Also ich glaube, diese ganze Cloud-Geschichte wäre nicht so abgegangen, wenn Amazon nicht Web-Services so angeboten hätte, wie sie auch Bücher und CDs und Schallplatten in ihrem Shop anbieten. Man kann sich jetzt ja zu AWS gehen und sich irgendwie eine Datenbank kaufen und dann bezahlt man die.
Ja.
Finde ich durchaus transformativ. Und was ich allerdings auch spannend finde, ist, dass er letzten Endes nur die Rolle des CEO abgibt, aber wahrscheinlich immer noch als irgendwie Chairman von irgendwas erhalten bleibt. Also ich glaube, so nach dem Motto, die Drecksarbeit des CEOs darf jemand anderes machen und ich glaube, er bleibt trotzdem in charge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Firma hinter sich lässt.
Er wäre auch voll dumm. Ja. Oder nicht? Also,
ich glaube auch, dass man so
sagt. Wie alt ist der?
Baby nicht. Also schon, ich glaube, er sieht jünger aus, als er tatsächlich ist. Ich google es mal schnell. Also man muss halt auch dran denken, Amazon geht jetzt auch schon auf die 30 zu. Also
57 ist er.
57, ja.
Also ja, okay, da kann man schon langsam an eine Rente gehen. Auch.
Genau, daran denken, aufzuhören. Und ich schaue jetzt mal kurz, wann Amazon gegründet wurde. Das ist tatsächlich 1995 schon. Also wirklich.
Heiliger. Älter als ich.
Ja, und also Windows 95 Zeiten konnte man schon Bücher auf Amazon bestellen. Das ist schon
krass.
Beeindruckend. Und allein schon daran zu denken, eine Firma aufzubauen, die letzten Endes von dem Verkauf von Büchern über die Digitalisierung von Büchern mit dem Kindle, über die Digitalisierung von Smart Devices im Wohnzimmer, so ein Echo Dot oder irgendwelche andere Alexa-Geräte, ist schon eine amtliche Leistung. Also da kann man schon Respekt vor haben.
Ja.
Die Spotify hat die Quartalszahlen veröffentlicht und ich wollte da eigentlich nur auf eins eingehen, nämlich ein unglaubliches Wachstum an Menschen, die Podcasts auf Spotify hören.
Ja, wegen uns, natürlich.
Natürlich ausschließlich wegen uns. Also ohne uns wäre wahrscheinlich.
Wäre das ja unterirdisch. Da wäre es zurückgegangen.
Genau.
Ja.
Also die Anzahl der gehörten Podcast-Stunden hat sich fast verdoppelt.
Und das ist genau das Gegenteil von dem, was du spekuliert hast.
Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich eher gedacht, dass
man weniger Podcasts hört.
Weniger Podcasts hört,
weil man nicht mehr zur
Pandemie nicht mehr pendelt. Aber ich glaube,
das
ist so ein genereller Trend geworden.
Ja, ich glaube auch. Vor allem mehr interessante Inhalte.
Vielleicht ist es jetzt auch einfach salonfähig geworden, Inhalte über Podcasts zu konsumieren. Vielleicht war das
so ein
Nischenthema und ist jetzt heute mehr in den Mainstream gekommen. Und das würde dann wiederum auch erklären, warum der Erfolg von Spotify an der Stelle so groß ist, weil Spotify ist halt sehr zugänglich, was den Podcast-Konsum anbelangt.
Richtig.
Weil er sich in den täglichen Musikkonsum gut integriert und weil man da jetzt nicht extra sich mit Podcatchern oder anderen Dingen auseinandersetzt.
Ja, und die machen sich auch sehr viel Mühe, muss ich sagen. Also heute habe ich auch sowas gekriegt, so, diese Podcasts könnten dich interessieren.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also sie bewerben, also einerseits bewerben sie sehr stark, sie haben sogar dedizierte Seiten in der App für Podcasts und sie...
Ja, mehr Zeit auf der Plattform, die man verbringt, ne?
Ist immer so die Frage, ist es gut für Spotify oder nicht?
Weiß ich nicht. Also, naja, also es wird ja trotzdem, es gibt ja trotzdem noch Werbung im Spotify-Client. Umso länger auf der Plattform bist, umso mehr Werbung siehst du vielleicht auch.
Ja, und so,
Weiß ich nicht.
Ich glaube, es gibt da irgendwie so einen Sweet Spot. Also wenn jetzt jeder so ein 24-7-Hörer werden würde, das würde Spotify, glaube ich, auch nicht nice finden. Also wahrscheinlich ja, ist schon das Ziel,
weiß ich gar nicht,
die Leute zu binden, aber jetzt nicht so, dass jetzt mega viel...
Ja, aber wenn das nicht ihr Ziel wäre, warum boosten sie dann so diese Stats zum Beispiel? Oh, du hast so viele Stunden gehört. Mhm. Guck mal, wie krass. Kannst du sharen mit deinen Freunden.
Aber ist es nicht so, dass die Musiker per Stream bezahlt werden und die Einnahmen immer pauschal sind?
Also meinst, man will eigentlich, dass sie möglichst wenig hören?
Ja, so wie im Fitnessstudio. Also da ein Fitnessstudio will ja auch möglichst viele Mitglieder, aber will nicht, dass das Fitnessstudio überfüllt ist.
Ja.
Finde ich spannend.
Interessant, ja.
Ich glaube, es gibt da so einen Sweet Spot. Also man möchte, glaube ich, nicht, dass die Leute gar nichts hören, weil dann fangen sie an zu kündigen und den Quatsch zu hinterfragen.
Ja.
Man will aber auch nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag abgabepflichtige oder lizenzpflichtige Musik hören, weil sonst müsste Spotify ja ganz viel annehmen. Ja. Also wenn jetzt alle Spotify-User doppelt so viel Musik hören würden, dann würde Spotify ja vermutlich mehr Lizenzabgaben zahlen müssen an die Verwertungsgesellschaft.
Obwohl die das wahrscheinlich auch nicht juckt, weil das auch nicht in so einem hohen Bereich liegt wie die Mitgliedsdinger.
Wahrscheinlich ist es irgendwie eine komplexe Formel, die sich anhand der Gesamteinnahmen
bildet. Ja, du kannst ja sogar ausrechnen, wenn du jetzt sagst, wie viele Sekunden sind in einem Monat, wie viel Durchschnittssekunden hat ein Song, wie viel Streams, und dann müssen die ja, kann man ausrechnen, wie viel kriegt ein Artist pro Stream.
Ja, das sind ja diese legendären 0,00 irgendwas Cent.
Und das könnte man sich ja sogar ausrechnen, einfach so. Also.
Ja, wäre tatsächlich mal spannend, wenn ihr da irgendwelche Artikel habt, die dem mal mathematisch auf den Grund gehen, nur her damit.
Ja.
Die nächste große News ist nämlich fast schon vor unserer Haustür, weil...
Ist es schon vor der Haustür?
Schon vor der Haustür, einfach kurz rausgehen und dann kannst du in das iCar, in das Apple Car reinhüpfen. Soweit ist es noch nicht. Transparenzhinweis, wir arbeiten für Porsche, kennen den werten Herrn Harrer aber nicht, weil Apple hat sich jetzt einen High-End-Porsche-Manager geshoppt, der jetzt vermutlich ziemlich sicher am Apple-Auto mitentwickelt. Und zwar der Projektleiter vom Cayenne.
Aha.
Der wurde aus dem schönen Sturgart abgeworben in Silicon Valley und macht jetzt für Apple Autos, und da kam gerade vorhin die Breaking News rein, dass es wohl ein Joint Venture mit Hyundai gibt.
Hyundai.
Ja.
Das Apple Car, das hätte ich nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht erwartet. Also
shoppen sich einen deutschen Leiter.
Genau, einen deutschen Leiter.
Und gehen dann zu einem asiatischen Hersteller.
Ja,
genau. Also weiß ich jetzt nicht.
Ich bin mir nicht sicher. Also es gab ja Gerüchte, in der Automobilwoche stand immer mal wieder, dass Apple in Gesprächen war, auch mit deutschen OEMs, und dass die sich halt ein bisschen angestellt haben.
Aber warum stellen die denn nicht ihr eigenes Auto her? Jetzt haben sie schon eigene Prozessoren für ihre MacBooks.
Machen sie ja de facto, aber ich glaube, einfach so eine Autofabrik aufzubauen, ist nicht ganz so trivial. Ich glaube, das macht man nicht mal schnell an einem Wochenende.
Ja, aber Apple könnte das bestimmt machen.
Ja,
Würde mich interessieren.
Würde mich auch interessieren, was da dahinter steckt, aber wir werden es wahrscheinlich bald erfahren. Also ich glaube, ein Auto hat so lange Entwicklungszyklen und so lange so viele Späne, die fallen beim Sägen, dass man da mehr erfahren wird, als jetzt nur, dass da irgendwas passiert. Und ich finde es ziemlich spannend, weil eigentlich ging vor 2-3 Jahren schon mal die Meldung rum, dass Apple jetzt die ganzen Autopläne auf Eis gelegt hat.
Ja, das dachte ich nämlich auch. Ich dachte, das wär schon abgeschossen, genauso wie das Google-Auto. Hm?
Und jetzt scheint es da was zu geben.
Scheint es doch wieder Fahrt zu nehmen.
Fahrt aufzunehmen, Sprit auf die Straße zu bringen, um diese ganzen Phrasen mal ins...
Ja, genau.
Ich bin mir auch nicht sicher. Meinst du, es wird ein Auto-Auto oder wird es ein Mobilitätskonzept? Das ist halt...
Ich denke es... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja der neue Tesla.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Also, ja, ich auch.
Es kann nur gut sein, mehr Konkurrenz und mehr Marktinput in diesem meiner Meinung nach recht festgefahrenen Markt
zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Das kann nicht schaden. Und das
sagen wir, obwohl wir wahrscheinlich jetzt nicht davon profitieren als deutscher Industriestandort.
Ja. So,
apropos Apple, sie machen auch noch Software.
Ja, was lange überfällig war, ist das Feature, was im nächsten Apple iOS kommt.
Und was gerade als Beta rauskam und auch in Kombination mit der Beta von der Apple Watch.
Genau. Man kann endlich sein iPhone mit der Apple Watch unlocken.
Das heißt, man muss nicht mehr entweder seine Maske abnehmen oder eine Nummer eintippen, weil es genügt, die Apple Watch anzuhaben. Finde ich super.
Ja, finde ich auch.
Das ist ein Sicherheitsprinzip. Ich glaube, man muss einmal gescheit entsperren mit PIN-Code oder Gesicht und darf dann in dieser Zeit seine Apple Watch nicht mehr abnehmen, richtig?
Ja, irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube,
man darf dann seine Apple Watch nicht mehr abnehmen und dann, solange man die Apple Watch anhat, geht das iPhone einfach immer auf, wenn es in der Nähe der Apple Watch ist.
Ja, ich denke, ich so wird es funktionieren. So
funktioniert es. Das würde dann aber auch bedeuten, dass ein Angreifer oder jemand, der deine Daten möchte, einfach nur in deiner Nähe sein muss, um dein Handy zu entsperren.
Ja. Ja, aber der muss ja, ach so, quasi jemand, der mein Handy geklaut hat.
Ja, jemand klaut dein Handy oder möchte eine Information von dir abgreifen, das wäre dann schon möglich, wenn er halt, was weiß ich, im Radius von...
Ja, aber dazu muss er erstmal mein Handy klauen und wenn ich merke, mein Handy ist geklaut, dann kann ich auch einfach meine Apple Watch ausziehen und dann kann das auch nicht mehr entsperren, weil meine Apple Watch dann nicht mehr entsperrt ist, weißt du? Ja, also ich sehe da nicht so den krassen Security-Risk.
Kein großes Risk, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Lücke als jetzt im klassischen...
Das stimmt.
Man muss sein lebendes Gesicht
rein. Aber da geht mir auch, da will ich die Convenience einfach haben, weil mich nervt es wirklich.
Ja, also Klassiker ist natürlich irgendwie im Supermarkt die Einkaufsliste.
Ja, immer.
Und dann steht man irgendwie vorm Gemüseregal und es ist dann genau in dem Moment das iPhone schlafen gegangen und dann irgendwie wieder seine PIN einzugeben ist
echt. Ja, das ist sehr, sehr nervig.
Macht keinen Spaß.
Nee.
Spaß machen tut aber GraphQL. Und früher, als noch nicht heute war, beziehungsweise gestern, musste man, um GraphQL mit dem allseits beliebten Spring Boot Framework zu verwenden, musste man da alles selber coden. Also mit Java
GraphQL. Ja, nicht alles.
Also Java GraphQL liefert dir ein bisschen was, aber so genau. diese ganze Magic, die Spring Boot so mit sich bringt.
Mit so Annotations oder so.
Dran und dann wird einfach einmal über den Glasspass gerubbelt und dann funktioniert schon alles. Und wie es genau funktioniert, weiß auch kein Mensch. Und die Kontrollflüsse, rant ich gerade über Spring?
Ja.
Ah, okay. Wie dem auch sei, man kann jetzt mit einem Framework, das Netflix veröffentlicht hat, namens DGS, Domain Graph Service, kann man jetzt sehr einfach mit GraphQL, nee, anders, mit Spring GraphQL machen.
Geilo.
Ich finde es gut und schlecht.
Schlecht, weil Schema First?
Ja, genau. Schlecht, weil Schema First. Also
haben wir schon ein bisschen drüber geredet im Clubhouse-Talk. Genau,
Clubhouse-Talk schon drüber gerantet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt eine API, indem man zuerst den Code schreibt und dann wird aus dem Code der Contract, also die API-Spezifikation abgeleitet. Das finde ich eigentlich deshalb besser, weil es leichtgewichtiger und schlanker ist. Weil das stimmt. Man agiler vorgehen kann und weil es nicht dieses doppelte Pflegen von einer API-Dokumentation oder Spezifikation und dem Code gibt. Also man dokumentiert sich sozusagen selbst.
Genau.
Und Netflix hat jetzt gedacht, nee, machen wir anders. Also wir legen zuerst die Dokumentation oder die Architektur der API an in einer Schema-Datei, in einer GraphQL-Schema-Datei. Und die wird dann in Java-Klassen transformiert mit Code Generation. Bisschen fishy. Und wenn dieser generierte Code kann dann verwendet werden, um die API dann auszuimplementieren. Ich kann es verstehen, warum das für Netflix cool ist, weil Netflix ist, denke ich, vielleicht ist nicht so eine mega Enterprise-Firma, aber sie haben auf jeden Fall einen sehr, ich möchte jetzt mal sagen, ihr System muss gut miteinander reden können.
Robust.
Robust sein, ja.
Das glaube ich, hier ist ein gutes Keyword.
Wahrscheinlich haben sie deshalb auch ein ganzes Team oder einfach eine ganze Gruppe von Menschen, die sich um API-Design kümmern. Und dann ist es arbeitsteilig natürlich wesentlich sauberer, wenn diese API-Architekten dann mit diesem Schema um die Ecke kommen und das wird dann nur noch ausimplementiert von irgendwelchen anderen Dudes. Für Menschen wie dich und mich und wahrscheinlich 90% der Menschen da draußen ist, glaube ich, der Code-First-Approach der bessere. Weil da ist es ja traditionell so, dass ein Team einen Microservice oder einen Service verantwortet und wenn die dann noch irgendwie einen separaten API-Architekten brauchen, der anfängt, da irgendwelche Textdateien zu generieren. Ich weiß nicht, ob das so geil ist.
Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Aber das muss man halt sehen, wie man das will. Ich finde halt, der Code-First-Approach ist deutlich flexibler und der Schema-First ist deutlich robuster.
Ja, ich glaube, so kann man sagen. Aber robust nicht nur in einem technischen Sense, sondern auch in so einem Kollaborationssinne. Also, dass verschiedene Teams gut miteinander arbeiten und der eine Service vom anderen mit dem des anderen gut funktioniert.
Und vielleicht auch konzeptual. Also man legt halt einmal fest und dann hat man es halt. Ne?
Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn es da irgendwie ein Team gibt bei Netflix, das mega gut ist, APIs zu designen, dann machen die den ganzen Tag nichts anderes, als diese Schemas den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und dann ist halt alles aus einem Guss, dann passt alles zusammen.
Ja.
Und das hat man mit so einem Code-First-Approach zumindest in der großen Firma halt nicht. Also ich kann es verstehen, dass Netflix das so macht, aber ich glaube für die Feldwald- und Wiesenentwickler, die eine funktionierende API brauchen und jetzt sich nicht irgendwie 2 Monate ins Kämmerchen einschließen, um eine API zu designen, ist der Approach wahrscheinlich nicht so geil.
Ja.
Lustig finde ich, dass sie unter der Haube genauso wie SmallRite GraphQL, also das Modul für Quarkus, verwenden sie Java GraphQL.
Genau.
Was nochmal ein weiterer Boost für dieses Projekt ist und was ich sehr gut finde, weil es ist ein schönes Projekt und wir verwenden das auch. Und
genau.
Wenn Netflix da jetzt drauf baut, dann wird es jetzt nicht in einem Jahr sterben gehen.
Ja, hoffentlich, hoffentlich.
Also, wär doof, gell?
Ja. Was aber nicht doof ist, ist unser Thema der Woche.
Ja, genau. Wir malen lustige Diagramme.
Genau. Es geht um Architekturdokumentation, oder?
Ja, genau. Architekturdokumentation. Ja. Also wir wollen mal drüber reden, wie man Software-Architekturen oder in unserem Fall auch Cloud-Architekturen, wie man die am besten grafisch zu Papier oder virtuellem Papier bringt, damit man mit seinen Kollegen und Kolleginnen darüber reden kann und jeder versteht, was Sache ist.
Genau, weil das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo wir auch in der Accentra öfters mal dran scheitern. Und zwar, es gibt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter, der jetzt ins Projekt eingearbeitet werden muss und der hatte natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert, wie die Services miteinander kommunizieren.
Genau, und wo ist was deployed und
ist da jetzt ein welche URL habe ich, wie kommt der da rein, welche Ports sind offen, welche Protokolle werden gesprochen. Das ist halt alles nicht trivial. Ne?
Genau, und das kann man auch mal so und mal anders machen. Also es gibt da schon Best Practices.
Aber ich sage, es gibt da keinen richtigen Weg.
Genau, es gibt da keinen richtigen Weg. Ob der Java-Server jetzt sich bei Import 448 meldet oder auf dem Port 8080, ist halt.
Vor allem, man kann auch ganz viel aus anderen Lichtern halt sehen. Also du kannst ja eine Architekturdokumentation jetzt auch machen mit irgendwie, ich mache hier einen Use Case oder so.
Genau, also du möchtest vielleicht nur die Java-Packages dokumentieren.
Vielleicht. Und wie die miteinander kommunizieren. Ja, oder
du bist zuständig fürs Operating und dich interessiert eigentlich nur, welche Dinge deployed sind.
Ja, und deswegen stellen wir jetzt einfach mal verschiedene Möglichkeiten vor. Mit der ersten fangen wir direkt an, und zwar Papier und Bleistift.
Genau, Papier und Bleistift oder Filzstift und Whiteboard finde ich immer super. Muss man vielleicht ganz am Anfang ganz bewusst sagen, auch wenn es eine ganze Vielzahl an Tools gibt. Ich finde, nichts ist besser, als mit dem Team vorm Whiteboard zu stehen und einfach drauf loszumalen.
Da habe ich ein paar Kritikpunkte.
Schieß mal los.
Es ist sehr wischiwaschi. Man
nur
kann,
die Leute eine schlechte Schrift haben.
Ich meine, es wird, wenn man auf Whiteboard malt, vielleicht mal ein Detail ausgelassen, weil man es ja mündlich besprochen hat.
Ja, genau.
Und, und wenn du es halt später mal dokumentierst, dann.
Ja, und man hat auch wenig Semantik drin, das ist auch so. Ja. Und man fängt meistens zu weit rechts an und hört zu spät links auf.
Ja, genau. Das ist, normalerweise fängt man zu weit rechts auf. Links. Okay, verstehe. Da habe ich letztens so eine Meme auf Reddit gesehen. wie so immer die Schrift kleiner wurde an so einer Tafel. Das ist auch immer so. Ja,
genau so ist es dann. Ja. Also irgendwie, man fängt riesig an und man merkt dann, oh, dann muss ich eigentlich noch
jetzt muss ich aber kleiner schreiben. Oh, ah, Mist. es ist halt doof. Du kannst es halt auch nicht gut umstrukturieren. Du kannst keine Elemente rumschieben, wie du willst.
Ja, man kann vor allem nicht eine Woche später weitermalen, weil dann hat irgendein anderer das Ding abgewischt.
Ja, oder man hat es selber direkt abgewischt, weil sonst die Farbe eintrocknet und man kann es dann nicht mehr sauber machen.
Genau, dann bestellen wir wieder 99%
Nein, Alkohol.
Ja, genau. Das dann in der Sonderverpackung kommt und müssen dann damit unsere Tafel wischen.
Unsere Tafel ausätzen.
Ja, und dann stinkt das ganze Büro wie...
Ich mag den Geruch tatsächlich, also ich feiere den.
Wie im Schnapsladen. Herrlich.
Ja, also hat Pro und Cons. Ich mache es nicht so gerne, weil ich eigentlich nicht so gerne stehe und nicht so gerne schreibe. Das ist so viel Anstrengung, die möchte ich einfach nicht machen.
Okay, also ich mache das eigentlich ganz gern. Vor allem...
Ja, weil du so groß bist.
Ach so, haben wir... Ja, aber weißt du, ich habe halt die ganzen Whiteboards aufgehängt.
Die sind
ja
alle irgendwie so auf. Die sind viel zu weit oben. Die sind an der Decke. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen.
Mega bequem für mich. Ich kann wunderbar, ich bin ja fast 2 Meter groß.
Der Markus ist 3 Meter groß und die sind alle an der Decke immer. Also ganz schlimm.
Hättest du mal mitgeholfen, die Whiteboards aufzuhängen?
Da war ich noch nicht mal in der Firma. Da war ich noch nicht mal fertig mit der Realschule. Ich kann dafür nichts. Naja. Was man dann aber auf diesem Whiteboard machen kann, ist zum Beispiel UML.
Genau, UML. Was ist ein UML? UML ist
Scheiße. Ach so, oh, ups. Ah, wer hat das denn jetzt gesagt?
Also UML ist super. Es ist ja halt ein bisschen alt, ne?
Die Unified Modeling Language.
Genau, also das ist ein Standard, da hat sich die OMG, also die steht nicht für Oh My God, sondern die steht für die Object Management Group.
OMG.
Das ist jetzt lustig.
SMH. LMAO.
Roffel.
Roffel benutzt doch keiner.
Ich bin alt, ich darf
Mann,
das.
Ey.
Ich
hol mir kurz was zu trinken.
Ja, mach das.
Du kannst weiter über UML reden.
Ich erzähle weiter.
Dann rante ich danach.
Über UML. UML ist eine super gute Sprache, weil es ist spezifiziert. Das heißt, alle Informatiker dieser Welt lernen in ihren Ausbildungen und in ihren Studien, wie UML funktioniert. Also UML ist eine Sprache, aber keine gesprochene oder geschriebene Sprache, sondern eine gemalte Sprache. Das heißt, die Komponenten sind standardisiert in diesem besagten Standard der OMG. Und ich glaube, es ist da auch ein ISO-Standard. Ja, hier stellt sich ISO-Standard raus geworden. Und das Schöne ist, jeder Informatiker versteht das. Und am bekanntesten ist wahrscheinlich das Klassendiagramm.
Also hoffentlich versteht er das, weil sonst hat er ein ganz großes Problem.
Genau, also man lernt es, glaube ich, auch als, du hast es gelernt als Fachinformatiker.
Ja, also ich glaube, man lernt es als Fachinformatiker in der Ausbildung deutlich mehr als jeder andere Studierte, ehrlich gesagt.
Das kann tatsächlich sein. Also
weil wenn ich das mit so manchen Studierten vergleiche, muss ich sagen, ich kenne mich schon deutlich besser aus mit UML als die meisten.
Ja, das stimmt. Vermutlich wird er. Ich würde mal sagen, der Schwerpunkt ist ein anderer. Also ich glaube, dass in der Fachinformatiker-Ausbildung, ich habe das ja auch beobachtet bei euch, ein deutlich größerer Schwerpunkt auf die richtige Syntax und den richtigen Umgang damit.
Und du kriegst da gar keine Punkte, wenn da kein Rahmen drum ist und es nicht benannt ist.
Und bei den Studenten, bei den Studierenden ist es dann eher so, dass die halt dann, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, sie stehen dann halt am Whiteboard und malen irgendwas, was ein bisschen so aussieht wie UML.
Genau, das ist dann, das nennen wir ganz schön Pseudo-UML.
Pseudo-UML, genau, das ist dann
es
so.
Es ist halt kein richtiges.
Genau, da wird dann mal das eine weggelassen und ob das jetzt eine abstrakte Klasse ist oder
so. Ja, und was sind Kardinalitäten und dass ich im Entity-Relationship vielleicht auch gar keine Link-Tables reinmache, weil es ja keine Tables gibt in einem Entity-Relationship-Diagramm, das juckt ja auch keinen.
Genau, ob das jetzt Objekte oder Klassen sind, ist eigentlich
genau,
alles so wichtig.
Genau, eigentlich auch egal, ob das jetzt eine Instanz ist oder nicht.
Man kann einem Klassendiagramm auch ruhig mal ein Status-Diagramm, wie heißt das ganze State?
Zustandsdiagramm.
Zustandsdiagramm, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Zustandsdiagramm reinmachen oder mal ein Mannequin reinmalen, dann ist das halt ein Use-Case-Diagramm.
Genau.
Also das nimmt man nicht so.
Obwohl es auch ein Sequenzdiagramm sein kann.
Genau,
weil
das
da
könnte
gibt's
auch ein Sequenzdiagramm sein. Und in der Praxis ist es, glaube ich, eher so eine Art Werkzeugkasten, aus dem man sich bedient, um wiederkehrende Pattern halbwegs allgemein verständlich darzustellen. Ich glaube, das ist das, was es in der Praxis ist.
Nee, Man muss syntaktisch komplett richtige UML-Diagramme zeichnen.
Sonst kommt der Lukas und haut dir auf die Finger, oder wie?
Ja, das ist so. Ich habe das 3 Jahre lang musste ich leiden. Da leidet jetzt jeder mit. Wenn da kein Start- und Endpunkt in diesem Zustandsdiagramm sind, dann ist das nicht richtig. Das muss umrahmt sein und muss einen Namen haben.
Also aus meiner Praxis, also das Einzige, was mich wirklich aufregt, ist, wenn jemand, das ist übrigens ein Fehler in der Wikipedia, den fixe ich gleich, wenn jemand Aggregate und Komposition nicht richtig hinkriegt. Ja. Weil das ist wirklich ein wichtiger semantischer Unterschied.
Tatsächlich.
Und wenn die Leute dann irgendwie...
Was ist so, was, Markus? Ja, was ist einmal, die Komposition?
Einmal gibt es das Ganze nur ohne das Teil und einmal gibt es das Teil nur ohne das Ganze.
Ja, und was ist was?
Die Komposition ist die, wo das Elternteil mit abgerissen wird.
Richtig. Ein Aggregat ist da, wo das Elternteil trotzdem noch weiterlebt, genau, wenn das Kind Beispiel, weiterlebt, genau, wenn das Eltern nicht
Beispiel,
mehr da ist.
Beispiel, die Rechnung macht ohne Rechnungsposition recht wenig Sinn.
Genau.
Ein Auto ohne Räder ist aber durchaus okay, weil ein Auto kann auch mal Räder wechseln.
Nee, oder? Du musst es, glaube ich, andersrum sehen. Du musst vom Elternteil aussehen.
Vom Elternteil
aussehen. Wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann gibt es die Reifen trotzdem noch. So
ja, genau,
rum musst du
so
sehen.
So rum kann man
genau
sehen, ja richtig.
Ohne eine Rechnung gibt es auch keine Rechnungsposition, weil wo ist die denn sonst?
Ne? Richtig, und das ist teilweise wirklich ein ganz wichtiges Detail in der Komposition, weil damit, also wer schon mal eine Datenbank gesehen hat, in der irgendwelche verwaisten Datensätze rumliegen und kein Mensch mehr weiß, wo die hingehören, der weiß es dann zu schätzen, wenn man die Modellierung richtig
und wenn ich eins gelernt habe in meiner Ausbildung, dann ist es ganz wichtig, zuerst zu fragen, wenn es um Aggregat und Komposition geht, ist es eine ganze Teilebeziehung? Weil wenn zu sagen, wir hatten das Beispiel, ich habe einen Apfel und einen Wurm. Wenn es jetzt den Apfel nicht mehr gibt, gibt es den Wurm dann noch? Ist es dann eine Aggregation, Markus?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist eine ganz normale Relation.
Richtig, weil der Wurm ist ja kein Teil vom Apfel.
Nee, und der Wurm hat auch...
Also, der hat ja nichts mit dem Apfel zu tun.
Ich kann dir 1000 Würmer nennen, die noch nie in ihrem Leben einen Apfel gesehen haben.
Richtig, deswegen das zuerst. Wir haben eine ganze Schulstunde. Haben wir darüber diskutiert.
Ach, schön.
Nee, ich glaube, es ist eine Aggregation. Ja, jetzt guck doch mal. Und dann so...
Dann 2 Minuten vor dem Pausengang.
Ja, sorry, Leute, ihr müsst doch zuerst fragen, ob es eine ganze Teilebeziehung ist. Ey, das bleibt mir bis ans Lebensende, werde ich mich daran erinnern, ey.
Erzählst du dann das auch so oft als Anekdote, wie ich meine Anekdoten erzähle?
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja.
Geht es in deinen Anekdoten-Fundus mit?
Ja,
an?
Ja.
Irgendwann haben dann alle das Gefühl, sie wären mit dabei gewesen in dieser Stunde.
Ja, richtig. Ja, Aggregation und Komposition. Übrigens, Aggregation ist nicht ausgefüllt und Komposition ist ausgefüllt? Was so rum?
Also erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, was ist überhaupt die Grundform ist. Ich glaube, das ist so eine, nicht eine Raute, sondern so eine Art Diamant.
Genau, ist ein Diamant, ja.
Ist ein Diamant und der liegt so ein bisschen quer. Also der ist nicht.
Genau.
Der ist nicht.
Eine Diamantspitze.
Eine Diamantspitze an einem Pfeil. Und man kann es, glaube ich, es gibt auch einige Frameworks, die es dann rund machen. Und eine Komposition ist.
Das ist aber falsch.
Ja, aber
das ist nicht UML-spezifiziert.
Ich habe es aber schon mal gesehen. Also so
das ist aber falsch, Markus. Da kriegst du Punktabzug.
Wir machen es. Wir machen die Raute da dran und alles ist gut. Und die Komposition ist ausgefüllt und die Aggregation ist.
Zeig ich doch.
Blank, also die hat einen weißen Hintergrund.
Ja, Leute, ich habe mein UML drauf, das musste ich auch für die Abschlussprüfung. Wenn du da das UML-Diagramm verkackst, dann hast du da ganz, gehen dir ganz viele Punkte flöten. Das ist ganz schlimm.
Ja, verstehe schon.
Ja.
Gut, also UML, ich möchte noch eine Lanze brechen für UML und zwar finde ich ein Sequenzdiagramm sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil das vor allem dann besonders gut taugt, meiner Meinung nach, wenn man mit anderen Firmen sich über API-Zugriffe Gedanken macht.
Und das kann man sehr oft sehr falsch machen.
Kann man sehr oft sehr falsch machen und Lebenszeiten und so werden auch meistens so ein bisschen wegabstrahiert und es ist selbstreflexiv.
Also was ich auch cool finde, ist das Aktivitätsdiagramm. Da hat man diesen Token-Flow, das ist eigentlich auch ganz cool. Das ähnelt sehr BPMN, finde ich.
Ja, tatsächlich,
ich.
Ja.
Finde ich auch ein cooles Diagramm. Sonst Use-Case-Diagramm benutzt man nie. Ich habe noch nie ein Use-Case-Diagramm.
Stimmt nicht. Ich glaube, wir haben sogar Hörer, die uns schon mal Use-Case-Diagramme...
Ekelhaft.
Nein,
ich hasse das Use-Case-Diagramm.
Ja,
hast du nochmal diese Addition da? Diese
das Problem an den Use-Case-Diagrammen ist, dass sie meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich werden, weil es zu viele Überkreuzungen gibt. Also wenn du die einzelnen Rollen, die Rollen musst du irgendwo irgendwo hinmalen.
Ja, und dann,
wenn dann eine Rolle, Kreuz, so ein Admin oder so ein Projektleiter, whatever, wenn der dann tausend Dinge tun kann, dann sieht es extrem schnell sehr
messy aus. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Implements und Extents im Use-Case-Diagramm? In welche Richtung geht denn das? Hä? Das musst du auch wissen, ja? Und das weiß nämlich keiner, das ist voll der Kack. Ihr seht, ich habe ein Trauma.
Das ist ein Trauma.
PTSD.
UNL-PTSD.
Ja, richtig, es ist schlimm. Zustandsdiagramm ist das Einfachste. Da dürft ihr bloß nicht vergessen, es darf niemals von einem Zustand zu einem anderen mehr als einen Übergang geben, der keinen Guard hat. Weil logischerweise kann ja der nicht von beiden weggehen, weil wenn da kein Wächter dran ist, nennt man auch Guard, das ist quasi so eine Bedingung, dann kann der ja nicht weggehen, weil der muss sich ja für einen entscheiden. Ne? Also
ja, genau, weil
ganz
es kann
wichtig.
Nur das eine oder das andere, wenn es das eine nicht ist, dann muss es das andere sein und dann
richtig, deswegen
kann man sich nicht zwischen
zwei entscheiden. Aufpassen, End und Startpunkt immer benennen, insgesamt merkt euch alles benennen einfach.
Ach, du,
sonst kriegt man einen Punktabzug.
Ja, es ist alles gut. Ich möchte vielleicht noch mal den praktischen Sinn eines Zustandsdiagramms.
Was praktisch?
Das Zustandsdiagramm ist noch mal motivieren, weil es gibt nämlich oftmals ist es so, dass man in Software Zustandsübergänge hat. Also bleiben wir bei einem Ticketsystem, welches zum Beispiel ein Ticket kann dann von Open auf in Progress auf dann Reopened und so. Und um das richtig zu modellieren, das ist im Code meistens sehr schwer. Dann an der richtigen Stelle zu überprüfen, ob der Statusübergang jetzt ein legaler ist oder nicht. Wenn man sich da ein Zustandsdiagramm malt und dieses Zustandsdiagramm dann in eine Datenstruktur überführt, in so einen Zustandsautomaten, in so eine State Machine, die das überprüft und die das praktisch for free hergibt, diese Informationen, welche Übergänge wann erlaubt sind, dann ist das sehr beherrschbar, dieses Problem.
Ja. Oder man hat zum Beispiel so einen Music Player in so einem Discord-Bot.
Zum Beispiel, das ist jetzt unser Praktikantenprojekt tatsächlich. Sehr gutes Beispiel dafür, ja. Sehr guter Punkt. Also man kann natürlich einen Player, der gerade nicht läuft, nicht stoppen. Und man kann nur einen Player stoppen, der gerade läuft. Man kann aber auch nur einen Player pausieren, der gerade läuft. Und man kann nicht aus einem pausierten Player nochmal pausieren. Man kann aber sehr wohl einen pausierten Player stoppen. Also so dieses alte Kassettenplayer-Prinzip. Und das in einem Zustandsdiagramm abzubilden und dann aus diesem Zustandsdiagramm den richtigen Code abzuleiten, ist sehr, sehr, sehr wertvoll.
Das
oder
stimmt.
Auch Embedded-Programmierer, die so Fehlerstatus managen müssen, so dieses Ding hat zu viel Strom bekommen, jetzt ist es halt im Fehlerstatus und ich komme aus diesem Fehlerstatus erst dann wieder raus, wenn ich sicher sein, dass ich resetten kann. Das kann man entweder tief im Code vergraben oder man macht sich Gedanken, wie dieses Zustandsdiagramm dazu ausschaut und leitet dann aus dem Zustandsdiagramm den Code ab.
Ich glaube, bei Flugzeugen wird das auch so gemacht irgendwie. Ich glaube, unser Chef, der ist ja Fanatiker zurzeit so oder seit längerem
Flugzeugfan.
Und ich glaube, da funktioniert es auch so. Die haben quasi jeden einzelnen Zustand modelliert, den dieses Flugzeug quasi haben kann.
Und dann kann man auch sauber nachweisen,
wie dann
alles gedacht ist.
Und dann kann man halt jede Eventualität halt bearbeiten, weil man weiß, es gibt nur diese Zustände, die das Flugzeug quasi einnehmen kann und so kann ich alles bearbeiten.
Bei Geldautomaten ist es übrigens genauso.
Stimmt. Ah, das ist natürlich das Vorzeige-UML-Zustandsdiagramm-Beispiel.
Genau, also PIN richtig eingegeben, PIN falsch eingegeben,
ja.
Geld eingegeben, Geld nicht eingegeben, abgebrochen.
Genau.
Das sind so
ja,
die
das
Dinge.
Ja, das ist natürlich, wie bin ich darauf nicht gekommen?
Die man damit sehr gut modellieren kann.
Das habe ich schon mindestens 5-mal gemacht.
Daraus dann den Code abzuleiten, ist halt einfach eine nice Sache, weil man hat ja nichts übersehen.
Genau, gehen wir weiter. UML ist
toll, jeder kann es, jeder sollte es können und wer es nicht kann, der soll es nochmal lernen.
Ja, genau, wer es nicht kann, ist ein Noob und kriegt Punkteabzug.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen in diese Hipster-Ecke. Also jetzt haben wir so die traditionellen Dinge hinter uns gelassen und jetzt wollen wir unsere Architektur vielleicht cool, vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger dokumentieren, als wir das jetzt vielleicht mit UML machen. Weil UML, da brauchen wir immer ein Tool dazu, irgendwie Papierbleistift.
Genau,
da
kann ich keine Icons einfügen, es sieht nicht so geil aus.
Sieht nicht so gut aus, ist immer schwarz-weiß. Also es hat da schon gewisse Constraints und dazu ist es auch gut, einfach weil es so einen festen Rahmen vorgibt. Jetzt haben wir uns überlegt, hey, wie können wir denn zum Beispiel unsere Kubernetes-Architektur in Diagrammen darstellen? Und wir haben dann verschiedene Dinge uns angeschaut und eines, was uns dann in den Sinn gekommen ist, ist Python Diagrams, beziehungsweise einfach nur
das Projekt Diagrams. Da hat uns unser Kollege, der Kai, Grüße an dich, hat uns da drauf gebracht. Ist echt ganz cool, das ist halt so ein quasi ein Modul, eine Dependency für Python.
Python und 3, glaube ich.
Genau, Python 3.6. Und da kann man einfach coole Architekturdiagramme machen, benutzt GraphViz im Hintergrund. Da haben wir, glaube ich, letzte Folge auch drüber geredet.
Haben wir da schon drüber geredet?
Das kam mir so vor, als hätten wir da letzte Folge. Was haben wir letzte Folge nochmal gemacht?
Sollen wir das heute mal als Code der Woche nehmen, weil wir haben noch keine Code der Woche. Dann lass uns das als Code der Woche nehmen.
Doch, wir hatten noch einen Code der Woche.
Stimmt, diese Cookie-Binde.
Genau, diese Cookie-Ding. Ja, schreib das mal auf. Nee, wir sagen das jetzt einfach. GraphViz ist so, um programmatisch quasi zu beschreiben, ein Diagramm und dann erstellt er das einfach.
Also insbesondere tatsächlich Graphen hauptsächlich. Also
genau.
Wenn man so Graphenstrukturen hat und man möchte eigentlich einen Graph einfach ganz intuitiv beschreiben, dann ist GraphViz besonders gut darin, diesen Graph zu layouten, sodass er zum Beispiel möglichst wenig Kanten hat. Das war ja das, was ihr gerade vorhin beim Use-Case-Diagramm von UML so schlecht finde, dass da die Linien kreuz und quer durch die Gegend gehen. Das versucht halt GraphViz zu minimieren. Man kann da dann
genau
einen Graphen mathematisch definieren und der wird dann schön gemalt.
Und da ist der Vorteil, du definierst quasi deine Services und kannst sie dann verbinden und du musst dir nicht keine Sorgen drüber machen, wo du anfängst oder wie du es strukturierst, weil das macht halt GraphViz für dich.
Genau, man fängt nicht aus Versehen zu weit links an und hört zu spät rechts auf.
Was man zum Beispiel mit GraphViz auch machen kann, ist Klassendiagramme. Das haben wir zum Beispiel auch bei uns für die OrientDB gemacht. Wir wollten da modellieren, wie ist denn da die Klassenstruktur, wer erbt da von wem, und das haben wir auch in GraphViz. Ich habe das, hallo,
hier
ich.
Ja, und wer hat dir gesagt, wie es geht?
Google. Und ich habe mir das dann angelernt. Du hast mir die Aufgabe gegeben.
Ständig habe ich dir die Aufgabe gegeben. Ja. Also was war da die Herausforderung? Das ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Also wir kommen jetzt in diese Ecke, wo man die Programme so ein bisschen, wo man die Diagramme programmatisch generiert und GraphViz, beziehungsweise der Dot-Plotter, der dahinter steckt, der eignet sich echt sehr gut, um aus generierten Diagrammen, aus Code-generierten Diagrammen dann sinnvolle Bilder zu machen, PDFs, SVGs, PNGs, was auch immer das Herz begehrt. Und bei OrientDB, das ist so eine Graphendatenbank, und da hat man den Brainfuck, dass sowohl Datenobjekte in dieser Datenbank drin sind, als auch die Klassenobjekte, die dann praktisch Knotenklassen oder Kantenklassen, Edges oder Vertices sind. Und das sich irgendwie vorzustellen, ist echt, echt, echt schwierig.
Genau.
Und da kann man mit einer netten Java-Klasse dann diese GraphViz-Datei generieren, immer aus dem laufenden Programm, auch wenn sich das…
Die habe ich geschrieben.
Echt, wer hat die denn geschrieben, Lukas? Das ist ein hervorragender Code. Und dann kann man diese Diagramme sozusagen zur Laufzeit generieren und man hat dann immer ein sich selbst dokumentiertes Datenbankmodell.
Genau, und warum das so ein Riesenvorteil ist, vor allem bei uns in dem einen Projekt, da ändert sich die Datenstruktur häufig.
Ja genau, wir haben einfach ein Projekt mit einem Metadatenmodell und da ist es mega nice, wenn man gerade weiß, was denn Sache ist.
Genau, weil da können Entities mal geedit werden oder mal deleted werden und dann gibt es die nicht mehr. Und um das einfach dauerhaft immer wieder darzustellen und nicht jedes Mal dieses Diagramm neu zu malen und selber irgendwie versuchen zu verstehen, wer erbt da von wem und was weiß ich, gibt es halt das Diagramm. Das macht es deutlich, deutlich einfacher.
Genau, und dieses Python Diagrams ist jetzt letzten Endes ein Syntactic Sugar, um diese GraphViz-Dateien zu generieren. Und man macht es dann tatsächlich so, dass man deklarativ mit Python-Code die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. Wenn ich jetzt da mal so ein Beispiel mir anschauen möchte, dann gehe ich da einfach auf die Webseite und dann sehe ich, dass ich da ein einfaches Array aufmache, indem ich dann zum Beispiel sage, ich habe eine Handvoll EC2-Instanzen bei Amazon rumstehen, die heißen Worker 1, Worker 2, Worker 3 bis 5 und die sind alle verbunden mit einer Relational Databank, und die hänge ich dann da hinten dran und dann bastelt mir dieses Tool aus diesem Code automatisch die Pfeilchen und die Kästchen.
Genau. Was da ein Con ist, sage ich mal, man ist nicht so frei. Man hat nur bestimmte Icons.
Man hat auch keinen Einfluss auf das Layout. Das ist gut und schlecht. Also das ist gut, wenn man echt keinen Bock hat, sich um dieses Layout zu kümmern. Oder es ist schlecht, wenn man halt das Layout auf eine bestimmte Art und Weise haben will, weil einen gerade was stört.
Richtig. Dann hat man ein Problem.
Genau. Und was ich da besonders schön finde, es gibt halt für AWS, für Microsoft Azure, für Kubernetes, sogar für Alibaba Cloud, OpenStack, Firebase, für Elastic gibt es fertige Icons. Also das ist eher wirklich so ein Lego-Baukasten, mit dem man sich echt schnell im Vim mal schnell so ein Diagramm hinhacken kann.
Genau. Und wenn das ist halt auch sehr top-levelig, ja, sage ich mal.
Genau. Aber da erfüllt es auch seinen Zweck. Also so dieses, oh Mist, ich muss für das nächste Stand-Up-Meeting hier nochmal kurz ein Diagramm machen. Da ist es, glaube ich, genau richtig. Also so überhaupt keine Gedanken machen, wie es gelayoutet wird, 4, 5 Komponenten dokumentieren, bam und fertig.
Ja.
Und dafür taugt es, glaube ich, ganz gut. Und dafür ist es auch zu empfehlen.
Können wir den nächsten skippen? Wir haben eh schon so viel.
Structurizer, gut. Es gibt noch Structurizer.com, kommerzielles Produkt.
Enterprise.
Die Enterprise, die Diagramme sehen aus wie Hund und wir haben es tatsächlich deshalb nicht genommen, weil sie aussehen wie Hund.
Also ja, das ist, also es sieht halt echt nicht gut aus.
Also ich glaube, jemand, der auch nur eine halbe Stunde sich mal mit Typografie auseinandergesetzt hat, der kommt auf eine bessere Idee.
Ja, kommen wir zum Gewinner. Zumindest bei uns in der Firma derzeit.
Ja, wobei ich immer noch nicht davon überzeugt bin. Draw.io hieß es früher, heute heißt Diagrams.net.
Wirklich?
Ja, tatsächlich, sie haben den Namen umgenannt.
Seit wann? Vorhin?
Nee, tatsächlich.
What?
Diagrams.net heißen die jetzt.
Ich finde die, aber wenn du auf draw.io gehst.
Dann kommt eine Umleitung.
Aber es, oh mein Gott, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. AppDiagrams.net, Heiliger. Naja, das ist cool. Das ist quasi so ein Baukasten. Da kannst du Elemente reindragen, da kannst du Texte reinmachen, die kannst du farbig machen.
Was ist es denn überhaupt? Das ist ein Online-Editor. Das ist ein Online-Editor für Diagramme.
Nicht nur online, du kannst es auch offline machen. Auch es offline gibt auch Desktop-Clients für Mac, für Windows, ich glaube sogar für Linux. Es gibt auch Command-Line-Tools, um XMLs von Diagrammen direkt in PNGs umzuformen.
Genau, man kann es auch sehr easy mit Plugins in Confluence und Jira verwenden.
Es gibt ungefähr auch fast jedes Icon dort. Man kann neue Icons hinzufügen.
Man kann auch sein Wohnzimmer damit planen, weil es auch Möbel-Icons gibt.
Genau, man kann sich selber quasi einen Standard zusammenbauen. Sowas, was wir auch gemacht haben in unserem Case. Ich glaube, ja, Draw.io kann man so halt, es ist halt ein Baukasten.
One,
ne?
Size fits all. Also ich glaube, genau. die wichtigsten Themen sind am Ende fällt ein XML raus und dieses XML kann man dann mit Open Source, mit verschiedenen Open Source Clients anschauen oder entsprechend rendern in verschiedene Grafikformate.
Ja, der große Vorteil ist, man kann halt jedes Diagramm darstellen. Man kann damit auch rein theoretisch BPMN darstellen.
UML, eigentlich alles.
UML, für UML ist es sogar fast gemacht. Also es gibt da sehr viele Presets auch für UML, die zur Hälfte nicht richtig sind.
Zum Negativen. Ich finde es tatsächlich, es ist ein bisschen zu frei. Also es ist mega, mega easy, einfach ein Diagramm zu machen, das 15 Look and Feels von Icons hat. 10 Farben, die nichts miteinander zu tun haben, 5 Farbverläufe, dreidimensionale Icons mit Flat-Icons zusammen und wenn man da kein Auge für eine übersichtliche Informationsdarstellung hat, dann sieht das Ding relativ schnell sehr schlecht aus.
Ja.
Ich würde sogar sagen, das Diagramm, das Sie auf der Startseite hier haben, sieht schlecht aus. Da hat es, ja ernsthaft, also was ist dieses Icon hier, viel zu flach? Dann einmal ein Amazon-Logo, einmal nicht. Manche Icons haben einen Farbverlauf, andere haben keine. Manche sind flat, andere haben Outlines. Das stimmt. Es sieht einfach sehr inkonsistent aus und ich kriege da jetzt auch nicht die Informationen raus, die ich vielleicht haben möchte, einfach weil es so mega verwirrend ist.
Genau. Und wir haben jetzt quasi als, ich würde es jetzt einfach noch erwähnen, als Lösung genommen, wir nehmen einen Standard, der nennt sich KDL, also wir für unsere Kubernetes-Deployments benutzen wir KDL derzeit. Also
was steht denn KDL? Das ist, glaube ich, die
Abkürzung. Kubernetes Deployment Language, glaube ich.
Deployment Language.
Ja, richtig. Genau. Und das ist quasi eine Notation, um einfach Deployments in Kubernetes geil darzustellen. Also man, was da dargestellt wird, sind die Ports, die Services, was wird da, wie wird der Service angesprochen? Über einen Load Balancer, über eine Cluster-IP. Dann habe ich einen Pod, was für Container sind in diesem Pod drin? Wie wird der Pod gemanagt? Ist es ein Stateful Set? Ist es vielleicht was anderes? Ist es, wie oft gibt es das Stateful Set? Dann was für Config-Maps sind da dran, was für Secrets sind da dran, wie werden Daten gemanagt, was für Persistent-Volume-Claims hat der. Das wird alles quasi in dieser Notation
sauber definiert als grafische Elemente. Und
richtig.
Das ist fast schon, es ist fast schon so wie UML. Also ich würde fast sagen, es hat eine ähnliche Struktur und eine ähnliche Formsprache wie UML.
Außer, bloß dass viel geiler. Muss. Weil es ist farbig, man hat nicht irgendwie irgendwelche, was weiß ich, doofe Regeln, die keinen Sinn ergeben. Ich finde, so ist es halt mega, mega gut. Und die kann man auch erweitern, wie wir wollen. Wir haben es jetzt quasi so geregelt, wir haben Draw.io und haben einen Scratchpad, quasi so einen vorgefertigte Strukturen, die man quasi erstellt hat, und die kann man dann einfach reinziehen. Und dann hat man quasi auch alles. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
Ja. Der Vorteil, den ich da halt sehe, ist, dass sich die Erfinder von, ich glaube, das sind die Leute von Red Hat, die das gemacht haben. Also OpenShift.
Ah, OpenShift, ja, stimmt. OpenShift
ist von Red Hat. Ja, Red Hat, ja. Das ist auch kommerziell, ja. Ja. Red Hat OpenShift ist auch von einer kommerziellen Firma entsprechend entwickelt worden. Und man hat halt an alles gedacht. Also da ist sowohl der Port, den finde ich übrigens sehr wichtig, das war gerade vorhin jetzt kein dummes Beispiel, sondern es ist echt oft so, dass irgendwo ein Container rumgammelt und ich halt keinen Plan habe, auf welchen Port ich den jetzt ansprechen kann. Oder ich weiß jetzt nicht, ist da ein Load Balancer davor oder nicht. Und diese Fragen, die beantwortet mir dieses Diagramm extrem gut. Und was ich auch sehr gut finde, sind diese Ingress-Einstiegspunkte, wo ich einfach die richtige URL drin habe. Also im Best Case klicke ich dann einfach aufs Diagramm und komme dann direkt an den Einstiegspunkt und kann die Anwendung mit ihrem Web-Frontend laden. Also ich glaube, das ist die sinnvollste Verwendung von einer einfachen Formensprache, um jetzt in dem Fall, das muss man auch sagen, es funktioniert nur für Kubernetes. Also ich glaube, für alles andere ist das sinnfrei. Oder siehst du das anders?
Ja.
Man kann sich vielleicht also inspirieren lassen
davon. Genau, man kann sich inspirieren lassen. Ich finde den Standard ganz cool, vor allem wie sie es auch gemacht haben. Aber mehr als für Kubernetes sehe ich es nicht. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich muss vor 21 Uhr zu Hause sein.
Damit. Ja, dann müssen wir ganz, ganz schnell weitergehen.
Genau, zeig mir noch diese Binde.
Genau, also der Code der Woche ist eine App, die nennt sich Hush und schreibt sich H-U-S-H. Und damit kann man auf dem iPhone und im Safari und ich glaube auch im Chrome die Cookie-Binden wegmachen, sodass die einem nicht mehr auf die Nerven gehen.
Das ist geil. Hole ich mir, gucke ich mir an, gebe ich nächste Woche Feedback.
Macht auch das Tracking weg. Und als No-Code der Woche einen Comic. Liest du Comics, Webcomics?
Ich lese gar nichts insgesamt eigentlich.
Ja gut, dann ist es nichts für dich, aber für alle, die gerne Webcomics lesen, Saturday Morning Breakfast Cereal, das ist eine Comic-Folge, die ja, über Philosophie, Mathematik, Wissenschaft immer mal.
Hast du das nicht schon mal vorgestellt?
Schon mal vorgestellt.
Ich glaube, das hast du schon mal vorgestellt.
Kommen wir jetzt ähnlich wie Bits und so auch in Situationen.
Ich glaube, das hattest du schon mal vorgestellt tatsächlich.
Das stelle ich jetzt einfach nochmal vor, weil es ist einfach ein guter Comic und ich habe immer Bock drauf, den jeden.
Ich glaube, weil wir hatten da nämlich mal schon mal über XQCD und so geredet und dann hast du den einfach vorgestellt.
Es war aber noch in unserem Backlog als nicht drin. Ich pick's jetzt einfach nochmal.
Ja, okay, pick's einfach mal.
Passt. Saturday Morning Breakfast Cereal, smbc-comics.com. Definitive Empfehlung. Wir suchen immer noch DevOps und sonst suchen wir nichts mehr in diesem Sinne.
Software-Developer auch.
Software-Developer, ja, wenn man gut ist, kann man sich mal bewerben.
Genau.
Ja. Und in diesem Sinne.
Gebt uns Feedback.
Wir freuen uns auf ein paar Sternchen. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Jetzt renne ich nach Hause.
Durch den Regen.
Durch den Regen und durch den Sturm. Durch den Monsun. Okay.